Moin Giorno und herzlich willkommen im Child Free Coffee Club, dem Podcast für kinderlos glückliche Frauen und die, die es werden wollen. Ich bin dein Host Sina Scheithauer. Ich bin ausgebildete systemische Coachin, Coffee Lover und selbst Child Free by Choice. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal so richtig viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, hallo und ganz herzlich willkommen zurück zur ersten Folge vom Child Free Coffee Club Podcast nach meiner kleinen Sommerpause. Ich bin frisch zurück aus dem Urlaub. Ich war wandern in den Bergen und es war richtig, richtig gut, denn mein Jahr war bisher echt ereignisreich und ich habe so festgestellt, als ich zurückgeschaut habe, dass so meine ganzen Urlaube, die ich bisher gemacht habe in diesem Jahr und meine Wochenendtrips, da war alles, also da war immer richtig viel Action irgendwie dabei und deswegen habe ich so gemerkt, wie gut es mir getan hat, einfach echt mal ja abzuschalten, zu chillen und ja meinem Kopf ein bisschen Ruhe zu gönnen und das war auf jeden Fall richtig gut. Jetzt bin ich aber, wie versprochen, zurück mit einer frischen Interview-Podcast-Folge. Und ich habe in dieser Folge eine Gästin bei mir zu Gast, mit der ich über ein super interessantes Thema spreche. Die Podcast-Folge wird ein bisschen anders sein, als du sie sonst so kennst. Und bevor ich dir jetzt gleich erzähle, wer heute bei mir ist, möchte ich dir einmal erzählen, wie ich diese Person kennengelernt habe oder wie wir so in Kontakt kamen. Ich habe im letzten Jahr, das war so im Frühsommer 2022, eine DM auf Instagram bekommen von Ann-Kathrin. Und Ann-Kathrin hatte mir geschrieben, dass sie Studierende ist und dass sie gemeinsam mit ihrer Professorin das Thema gewollte Kinderlosigkeit untersuchen möchte. Und ich bin ehrlich, ich bin mit Anfragen immer erstmal so ein bisschen kritisch und vorsichtig. Also gerade wenn es darum geht, dass irgendwer irgendwelche kinderfreien Frauen sucht, um etwas über die herauszufinden oder Interviews mit denen zu führen oder einen Beitrag über die zu drehen, dann will ich immer erstmal genau wissen, okay, was ist das für ein Kontext und was steht da für eine Intention dahinter? Also mittlerweile erlebe ich das schon so, dass es auch viel differenzierte Auseinandersetzungen gibt mit dem Thema, aber es gibt ja einfach Vorurteile auch gegen kinderfreies Leben und ich habe gedacht, okay, ich will mir erstmal angucken, was wollen die denn da überhaupt untersuchen und auch was sind so die Beweggründe dafür, ne? Und dann haben die Ann-Kathrin und ich so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe mir das einfach angehört, durchgelesen und angeguckt, was die da machen und auch wie sie es machen und habe dann gedacht, boah, ich finde es mega gut. Denn ich habe dann gesehen, dass sie einfach mit ihrem Forschungsprojekt, das sie starten wollten, aus einer wertneutralen Haltung heraus erforschen wollten und erfahren wollten, warum entscheiden sich denn Frauen bewusst für ein kinderfreies Leben, warum entscheiden sich Frauen bewusst gegen Kinder. Und es gibt ein bisschen Forschung zu diesem Thema, aber erstens nicht so viel und zweitens das, was es gibt, das wirst du auch gleich in der Folge hören, ist durchaus auch kritisch zu betrachten, teilweise vom Forschungsdesign her und den Ergebnissen und auch wie alt diese Untersuchungen teilweise schon sind. Also wo man sich dann auch fragen muss, okay, wie valide sind diese Ergebnisse, inwieweit können diese Ergebnisse überhaupt widerspiegeln, was die Lebensrealität oder die Realität der Entscheidung für ein kinderfreies Leben von Frauen heutzutage ist. Und dementsprechend war ich einfach dann super on fire und habe mich mega gefreut. Ann-Kathrin und ihre Professorin, Frau Dr. Professor Claudia Rahnfeld, haben diese Fragestellung, die ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, nämlich was sind die Beweggründe für die Entscheidung zur bewussten Kinderlosigkeit im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Dualen Hochschule Gera Eisenach durchgeführt. Und diese Befragung, und das fand ich übrigens auch total großartig, fand eben durch einen online-basierten Fragebogen statt. Und dadurch war, so habe ich es auch wahrgenommen, einfach der Zugang auch sehr, sehr niedrigschwellig. Ne? Das heißt, es haben ganz, ganz viele, also ich habe es geteilt auf meinem Kanal und ich habe es bei ganz, ganz vielen anderen Child-Free-Creatorinnen, also wie zum Beispiel We Are Child-Free oder auch bei anderen, gesehen. Und ich glaube, dadurch konnten einfach auch viele Frauen erreicht werden. Und am Ende wurden eben für dieses Forschungsprojekt über 1000 gewollt kinderlose Frauen befragt. Und Ann-Kathrin wird gleich noch mit uns teilen, wie sehr sie sich darüber gefreut hat und wie überrascht sie darüber war, weil sie gar nicht damit gerechnet hatten, so viele Frauen erreichen zu können. Genau, mittlerweile werden eben die Ergebnisse veröffentlicht, über viele Medien, vielleicht bist du auch schon über die Studie in Anführungsstrichen gestolpert. Man liest tatsächlich gerade sehr, sehr viel darüber, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und tatsächlich wurden die Ergebnisse jetzt auch in einem Buch veröffentlicht, wozu ich Ann-Kathrin auf jeden Fall sehr, sehr gratuliere. Habe ich auch im Podcast schon gemacht, weil sie es mir da schon erzählt hat. Und ich werde dir auf jeden Fall den Link zu diesem Buch, das ist nämlich schon veröffentlicht, das werde ich dir den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes stellen, damit du dich darüber informieren kannst und dir das Buch auch besorgen kannst, wenn dich dieses Thema interessiert. Ich habe es ja gerade schon gesagt, der Podcast ist ein bisschen anders als sonst, weil Ann-Kathrin und ich wirklich schwerpunktmäßig über die Studie sprechen, über das Forschungsprojekt, über die Ergebnisse und auch über Themen, die noch so ein bisschen mit dranhängen und weniger über Ann-Kathrins persönliche Childfree Journey, wobei wir natürlich auch die streifen, denn die intensive Beschäftigung mit so einem Thema, die macht natürlich immer auch etwas mit einem persönlich, auch wenn für Ann-Kathrin das Thema jetzt gerade noch nicht so präsent ist. Aber davon wird sie uns selber erzählen. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Du weißt ja, dass ich normalerweise immer am Ende der Folge meine Gästin darum bitte, dass sie einmal ihre Kontaktdaten geben, damit du auch die Möglichkeit hast, Feedback oder Fragen zu geben. Und die Ann-Kathrin und ich, wir haben schon vor ein paar Monaten aufgenommen und da gab es noch kein offizielles Postfach rund um das Forschungsprojekt. Das ist jetzt aber anders und deswegen nenne ich dir das jetzt einmal hier an dieser Stelle. Und zwar ist das kontakt.gk@dhge.de, stelle ich dir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Das heißt, wenn du Ann-Kathrin Feedback rund um die Folge geben möchtest oder vielleicht noch Nachfragen hast, auch an Frau Dr. Claudia Rahnfeld oder in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen willst rund um das Forschungsprojekt, über das wir heute hier gesprochen haben, dann kannst du das auf jeden Fall darüber tun. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Ann-Kathrin Heuschkel. Ja, hello, liebe Ann-Kathrin, und ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch und bevor wir loslegen, würde ich dich bitten, dass du einmal ein bisschen was unseren Zuhörerinnen über dich erzählst, wer du bist, was du machst.
Ja, hallo, ich bin Ann-Kathrin Heuschkel. Ich bin 21 Jahre jung oder alt, wie man das sehen möchte.
Jung.
Danke. Und habe einen Bachelor im Bereich Soziale Arbeit, den ich vergangenes Jahr abgeschlossen habe. Und gerade befinde ich mich mitten in meinem Masterstudium mit dem Schwerpunkt Forschung.
Spannend. Dazu wirst du uns ja gleich auch noch ein bisschen mehr erzählen. Also das ist ja so ein Teil dessen, worüber wir heute hier sprechen werden. Aber bevor wir damit starten, würde ich einmal gerne dir die drei Aufwärmfragen stellen, die ich all meinen Gästen am Anfang hier im Podcast stelle. Die erste Frage ist, wie trinkst du deinen Kaffee, Ann-Kathrin?
Tatsächlich trinke ich keinen Kaffee. Ich bin Team Tee. Gerne mit ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Honig. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, dieser Frage bin ich sehr häufig in meinem Leben konfrontiert. Ich habe mein Bachelor-Dual absolviert, das heißt, ich hatte abwechselnde Theorie- und Praxisphasen. In den Theoriephasen war ich an der dualen Hochschule in Gera und während der Praxis habe ich im Jugendamt gearbeitet. Und ja, das Klischee stimmt, im Amt trinkt man gerne Kaffee.
Ja, kann ich bestätigen.
Weshalb ich häufiger mit der Frage konfrontiert war, ob ich nicht gerne einen Kaffee trinken möchte. Und auch außerhalb des Büros, das heißt bei Außenterminen, wurde ich häufiger gefragt und musste dann dankend ablehnen. Habe dann gesagt, haben Sie vielleicht lieber ein Wasser oder einen Tee?
Ich wollte dich gerade auch schon fragen, gerade auch so im Hinblick auf Außentermine. Also du und ich, wir haben ja tatsächlich so berufsbiografisch einiges gemeinsam, wie wir schon vorher festgestellt haben. Und deswegen wollte ich dich gerade so fragen, hast du es denn auch schon mal erlebt, dass du irgendwo warst, wo du etwas, also aus Höflichkeit einen Kaffee angenommen hast? Aber das hast du jetzt gerade schon gesagt, eher nicht, dann eher nach was anderem gefragt.
Ja, genau, so ungefähr.
Okay, meine zweite Frage an dich ist, wenn du heute verreisen könntest, ganz spontan, wohin würdest du verreisen und warum genau dorthin?
Ich würde tatsächlich innerhalb von Deutschland bleiben und mich in mein Auto oder in den Zug setzen und an die Ostsee fahren. Für mich ist die Ostsee ein absoluter Erholungsort. Ich war da in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich jedes Jahr, manchmal sogar mehrmals. Und ich verbinde damit eine so unbeschwerte Zeit. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, geht der erste Schritt in Richtung Meer. Und ich habe auch tatsächlich mit meiner Familie so einen kleinen Insider, kann man sagen. Wir sagen immer, wir müssen mal zum Meer gehen und schauen, ob das Wasser noch da ist. Nicht, dass jemand den Stöpsel gezogen hat und das Wasser ist abgeflossen. Ich weiß,
ja, total, das passiert einem eher an der Nordsee, glaube ich, ne? Dass das Wasser genau plötzlich weg ist. Ja,
ja. Ich bin tatsächlich Team Ostsee, also Nordsee fasziniert mich nicht so sehr. Aber ja, ich weiß, es ist ein bisschen unrealistisch, aber ich finde das immer total witzig und blickt da mal mit so einem Schmunzeln drauf.
Ja, voll. Ja, ich war letztes Jahr tatsächlich es stimmt nicht, ich war nicht das erste Mal an der Nordsee, aber das erste Mal, dass ich es irgendwie so bewusst wahrgenommen habe, glaube ich. Und ich habe dann auch festgestellt, ich fand das irgendwie spannend und auch cool und so, aber Ostsee ist doch auch eher mein Ding. Ich bin da tatsächlich auch häufig schon gewesen und mag das auch super, super gerne da zu sein. Ja, ja, also grundsätzlich Meer ist einfach das Beste.
Ja, ja, das sowieso. Also ich würde da auch wenig unterscheiden. Aber die Ostsee hat mich nochmal besonders fasziniert. Und einerseits als Kind, weil man natürlich unendlich viele Möglichkeiten hat. Aber ich war das letzte Mal jetzt vergangenen Oktober da. Und es war wieder dasselbe Gefühl. Es ist immer so, als ob man nicht weg gewesen wäre. Und man ist wieder da. Und es ist einfach nur, für mich ist es Entspannung fast auf Knopfdruck, wenn ich dort stehe und ja, alles von einem abfällt.
Ja, voll schön. Okay, und dann meine letzte Frage. Was kannst du besser als alle anderen, Ann-Kathrin?
Ich finde die Frage tatsächlich sehr knifflig und ich bin das ein bisschen anders angegangen und habe mich gefragt, okay, was kann ich schlechter als andere? Da sind mir schneller ein paar Dinge eingefallen. Und habe ich mir gedacht, okay, was kannst du denn gut? Und ich glaube, ich kann mich gut für Themen und Projekte begeistern bzw. begeistern lassen. Das heißt, wenn ich mit Themen oder auch Problemen konfrontiert bin und dann ein gewisses Interesse daran habe, dann möchte ich mich da tiefergehend reinarbeiten und auch nicht nur eine Sichtweise kennenlernen, sondern die verschiedenen Einflussfaktoren verstehen, wie sie miteinander wirken und zusammenwirken. Und ich glaube, das war auch die Grundlage für das Forschungsprojekt.
Ja. Damit hast du jetzt auch schon das perfekte Stichwort für die Überleitung gegeben. Vielen Dank, denn tatsächlich sind wir ja über das Forschungsprojekt miteinander in Kontakt gekommen. Ich weiß noch, dass du mich letztes Jahr, du weißt es wahrscheinlich besser als ich würde sagen so irgendwie im Juni oder so, könnte das sein? Oder früher
Ende
oder
Mai.
Später? Ende Mai, genau. Angeschrieben hast über Instagram, weil du eben das Thema Kinderfrage oder du wirst uns gleich genauer sagen, was genau erforschen möchtest und weil du nach Frauen gesucht hast, die bereit sind, Daten zur Verfügung zu stellen. Ne? Also da wirst du uns vielleicht auch gleich nochmal sagen, in welcher Form. Und dann habe ich gedacht, okay, spannend, habe mir das irgendwie angeguckt und dann war ich total on fire, weil ich natürlich finde, dass wir viel zu wenige Daten über dieses Thema haben, valide Daten auch und total begeistert war, als ich gesehen habe, okay, da hat sich jemand diesem Thema angenommen. Und vielleicht magst du uns mal so ein bisschen abholen und uns mal oder unseren Hörerinnen vor allem auch erzählen, was genau hast du da erforscht, in welcher Form und einfach mal so ein bisschen uns etwas über den Rahmen zu erzählen, was du da gemacht hast.
Ja, und zwar hat die duale Hochschule Gera Eisenach, an der ich damals studiert habe, ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Genauer gesagt waren das Claudia Rahnfeld und meine Person. Und ja, wir haben uns mit dem Thema Kinderlosigkeit beschäftigt. Und ja, wir wollten gerne erfahren, warum Frauen heute sich bewusst dazu entschließen, ohne Nachwuchs ein Leben zu führen. Mhm. Und haben dann ein Fragebogen konzipiert und sind mit dem Link dazu an verschiedene Personen herangetreten, eben unter anderem dich. Das heißt, unser Ziel war es, über einen Link den Fragebogen auf den sozialen Medien zu teilen. Wir haben da bewusst Profile ausgewählt, die sich mit dem Thema Kinderwunsch und auch Kinderlosigkeit beschäftigen, um eben genau unsere Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Frauen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren, die sagen, ich habe nicht den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Mhm. Genau, das war Mai Ende letzten Jahres und ich erinnere mich noch super gut an den Tag. Ich glaube, es war ein Montag, wo wir dann die Umfrage starteten und für mich war das eine Gefühlsreise, die ich noch nie so erlebt hatte. Also ich bin wirklich, alle 2 Stunden habe ich das aktualisiert und habe geschaut, okay, es sind schon so viele Frauen. Und wir waren auch total überwältigt. Am Anfang war das Ziel, 500 Frauen zu befragen. Am Ende, das werde ich auch später noch ein bisschen erläutern, haben wir eine deutlich höhere Zahl erreichen können und ja, haben die Ergebnisse jetzt ausgewertet und darüber möchte ich heute gerne mit dir reden.
Ja, super spannend. Ich freue mich schon ganz doll drauf, dass wir gleich ja da noch ein bisschen tiefer eintauchen werden in die Ergebnisse des Forschungsprojektes. Und du hast ja eben am Anfang gesagt, okay, du kannst dich gut für Projekte begeistern und du lässt dich auch gerne für Projekte begeistern. Und ich weiß ja aus unseren Gesprächen, die wir vorher geführt haben, dass du selber, glaube ich, in der Kinderfrage noch nicht so ganz entschieden bist und dass es, so wie ich es verstanden habe, auch noch nicht so ein großes Thema war oder ist für dich, kannst du vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Was war denn so dein Antrieb, dich mit dem Thema so zu befassen? Also was hat dich denn so daran begeistert und dich auch in diesen, ja, an diesen Punkt gebracht, dass du so mega gespannt warst, oh, wie viele Frauen erreichen wir und wer macht da mit? Also was war so dein Antrieb dahinter?
Im Rahmen dieses Studiums stehen natürlich häufig familienbezogene Themen im Vordergrund. Und mich haben aber besonders die dahinter erkennbar werdenden Rollenbilder interessiert und die Frage, wie sie denn wirken. Also welche gesellschaftlichen Erwartungen sind denn an eine Frau und einen Mann heute geknüpft? Welche Lebensbereiche und Aufgaben werden ihnen zugeordnet? Und wie gestaltet sich das Ganze eigentlich fernab dieser Theorie denn tatsächlich in der Praxis? Und das war Gegenstand verschiedener Hausarbeiten und ich habe auch in dem Fall ein Thema für eine Hausarbeit gesucht und bin dann mit meiner Professorin Frau Rahnfeld ins Gespräch gekommen und sie hat so das Thema rund um Kinderwunsch und Kinderlosigkeit ins Gespräch gebracht. Und zu Beginn dachte ich mir, okay, damit hatte ich bislang kaum Berührungspunkte und damit gar kein Vorwissen. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema zunächst einmal theoretisch beschäftigt habe, desto mehr wurden mir auch die praktischen Bezüge klar. Denn Kinderlosigkeit ist ja nicht bloß eine Entscheidung. Dem gehen ja intensive Auseinandersetzungsprozesse mit sich und den eigenen Lebensvorstellungen, denen des Partners oder der Partnerin, des Umfeldes und natürlich auch mit gesellschaftlichen Erwartungen einher. Und es ist so eine private und individuelle Entscheidung, die gleichermaßen durch eine so große Vielzahl von äußeren Einflussfaktoren ja mitbestimmt wird. Und ich glaube, diese Tatsache, dass ich zunächst erstmal kaum einen Bezug herstellen konnte und auf einmal dieses Thema eigentlich mein ganzes oder mein Leben oder allgemeiner gesagt die gesamtlichen Lebensbereiche durchzog, hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht nur im Rahmen einer Hausarbeit thematisieren, das würde jeglichen Rahmen sprengen und das würde dem Thema auch gar nicht gerecht werden. Ich möchte das gerne einfach in größerem Umfang betrachten, dem ganzen Raum geben.
Das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil du da ja, sage ich mal, in einem abstrakteren oder in einem sehr theoretischen Rahmen auf etwas gestoßen bist, auf das ja viele Frauen im Individuellen, also so in Bezug auf sich selbst stoßen, wenn sie anfangen, sich mit der Kinderfrage mal intensiv zu beschäftigen, ne? Weil für viele Frauen, wenn sie eben sich damit noch nicht befasst haben und vielleicht auch denken, ach naja, ich bekomme dann irgendwann mal Kinder, da findet das Thema irgendwie so in der Peripherie statt und man, ne, macht sich darüber vielleicht nicht so viele Gedanken. Und sobald man dann aber startet, das wirklich mal zu durchdenken, so für sich, dann merkt man plötzlich, boah, da tut sich eine ganze Welt dahinter auf. Und das finde ich so spannend, weil ich finde, dass du das gerade so so in diesem theoretischen Rahmen so aufgezeigt hast, ne? Also so, du hast dich dem ja anders angenähert, weniger über ein Individuelle als über ein theoretisches Konstrukt und bist trotzdem aber auch darauf gestoßen, oh krass, da hängt so unfassbar viel dran irgendwie und das finde ich so ganz interessant, ja. Genau, wir waren jetzt gerade bei dieser theoretischen Beschäftigung. Würdest du denn sagen, dass dieses Theoriewissen und diese sehr theoretische, fachliche, wissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Thema dich auch persönlich geprägt hat und dass du heute dem Thema persönlich auch nochmal anders gegenüberstehst als vorher?
Auf jeden Fall. Ich finde, das Forschungsprojekt hat mir gewissermaßen nochmal deutlicher vor Augen geführt, wie vielfältig sich das Leben gestalten kann. Ich bin in einer Kleinstadt, man könnte auch sagen, in einem Dorf aufgewachsen. Und es ist ganz selbstverständlich, als Paar zu heiraten, ein Haus zu kaufen und ein Kind zu bekommen, auch noch in dieser Reihenfolge. Und mit diesem Bild und Verständnis von Leben bin ich aufgewachsen. Und das habe ich zunächst einmal auch unhinterfragt übernommen, denn ich hatte sehr positive Erfahrungen mit diesem Lebensmodell gesammelt. Auch wenn ich mir damals wie heute gut vorstellen kann, Mutter zu werden, bin ich mir jetzt doch dieser verschiedenen Einflussfaktoren viel bewusster. Denn selbst wenn ich einen Kinderwunsch habe, bedeutet dies ja nicht automatisch, dass ich eines Tages tatsächlich Nachwuchs bekommen werde. Ich weiß zum heutigen Zeitpunkt nicht, ob ich oder mein Partner tatsächlich Kinder bekommen können. Ich weiß nicht, wie sich mein Leben in 10 Jahren gestalten wird, also wie mein beruflicher Alltag aussieht, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestaltet sind und welche weiteren Faktoren wie finanzielle oder auch ökologische Aspekte ja meinen Alltag und damit mein Leben bestimmen. Und natürlich kannte ich auch schon in meiner Kindheit und Jugend andere Lebensentwürfe, wobei Kinder eben zumeist ein Bestandteil dessen waren. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Fragen wie, wann wollt ihr eigentlich einmal Kinder oder wann ist es denn bei euch endlich soweit, auch gesellschaftlich so tief verankert sind und zunächst einmal gestellt werden, auch ohne die Absicht, ja sein Gegenüber zu verletzen. Aber dabei kann ja weder ein Außenstehender noch eine nahestehende Person wissen, ob das Paar schon länger versucht, ein Kind zu bekommen, in der Kinderfrage unschlüssig ist oder vielleicht sogar schon eine klare Entscheidung getroffen hat, ein Leben ohne Nachwuchs zu führen. Und diese Fragen haben eigentlich für mich nur ein Ergebnis. Sie setzen das Gegenüber unter Druck, sich zu offenbaren und ihre Entschlüsse zu rechtfertigen. Und ich habe diese Fragen vor Beginn des Forschungsprojektes mit Sicherheit auch gestellt. Aber jetzt, wo ich mir der damit verbundenen Auswirkungen bewusster bin, versuche ich viel sensibler zu sein dahingehend.
Mhm. Ja, ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass das Leben mit Kindern so tief gesellschaftlich verankert ist. Und das ist auch etwas, was ich so sehr stark wahrnehme. Ne? Dass, also ich habe das schon öfter so gesagt, dass ich finde, Kinder sind wie so der kleinste gemeinsame Nenner. Mir fällt das oft auch auf in Smalltalk-Situationen. Ne? Worüber wird in Smalltalk-Situationen geredet? Übers Wetter? Denn das betrifft alle. Oder auch häufig über Kinder, weil man da einfach, habe ich so das Gefühl, auch lustige Storys irgendwie erzählen kann, über Alltagserlebnisse erzählen kann, in denen sich ja ein Großteil der Menschen einfach wiederfindet, weil, wie gesagt, Kinder eben kleinster gemeinsamer Nenner. Und das finde ich irgendwie so ganz interessant. Und jetzt mal unabhängig davon, und das, ne, weißt du ja sicherlich auch, ich finde ja auch solche Fragen absolut übergriffig und sehr, sehr unangemessen. Und ich kann aber, wenn ich das aus so einer Metaebene betrachte, total nachvollziehen auch, ne, warum Menschen danach fragen, weil das einfach so eine ja eingeschliffene Tradition oder verankert, wie du es ausgedrückt hast, in unserer Gesellschaft ist, Kinder zu haben, dass es wie so ein logischer nächster Schritt irgendwie für jedes Paar, das vielleicht länger zusammen ist, irgendwie erscheint. So, ne?
Ich finde auch, wenn diese Fragen gestellt werden, ist es meistens so, dass das Gegenüber einem erzählt, okay, ich habe diese und jene Vorstellung für mein Leben und sofort tritt man in einen Vergleich zu den eigenen Vorstellungen. Also ja. Im Prinzip fragt man nur, um abzugleichen, ob die Lebenspläne übereinstimmen. Ja. Das muss ja nicht mal beim Partner sein, das kann bei Freunden, Bekannten und so weiter sein. Und ich finde einfach, dass diese Frage viel, was der andere für eine Lebensvorstellung hat, viel aufrichtiger sein sollte und dahin gehen sollte, ich möchte ernsthaft wissen, was du für Ideen hast, für Pläne, einfach weil es mich interessiert und unabhängig davon, was ich für eine Lebensgestaltung anstrebe.
Ja, voll. Und das ist ja auch so wichtig, was du gerade sagst, ne? Weil wenn das nämlich so ist, dass man tatsächlich fragen würde, hey, ich würde mich voll dafür interessieren, wie stellst du dir dein Leben vor? Das ist nämlich kein Smalltalk-Thema. Weißt du? Und das würde, also, ne, es gibt ja Menschen, die sind so, die fragen auch in Smalltalk-Situationen solche Sachen, aber ich stelle mir gerade vor, ne, also das sind ja eher so Fragen, die man sich wirklich in den Situationen stellt, in denen es dann auch in Ordnung und angemessen ist, ne, nämlich weil man sich irgendwie nahe steht und weil man sich wirklich füreinander interessiert. Und das sind ja dann oft auch die Situationen, wo ich aus meinem Empfinden heraus sagen würde, hey, da ist es vielleicht sogar auch in Ordnung, danach zu fragen, wünschst du dir Kinder oder nicht? Ne? Also ich finde, diese Frage ist ja nicht in jedem Kontext automatisch sofort übergriffig, sondern es gibt sicherlich auch vertrauensvolle Situationen, in denen man das fragen darf, weil man sich einfach so nahe steht, dass man solche Themen miteinander teilt irgendwie. Ja.
Ja, ich finde auch diesen Aspekt, den du angesprochen hast, dass Kinder sowas wie oder eine Art des kleinsten gemeinsamen Nenners sind, sehr spannend. Denn wenn wir mal schauen, wir wachsen alle auf, durch zum Beispiel Schule wird unser Leben strukturiert. Alle, oder ich würde sagen, der Großteil unserer Gesellschaft vollzieht eine Bildungslaufbahn, die kann sich auch wieder unterschiedlich gestalten. Aber dadurch wird ja unser Leben schon ein bisschen normiert.
Ja.
Und das ist bei Kindern, finde ich, genauso. Kinder zu haben, bedeutet ja auch, das Leben wieder nach einer gewissen Art zu strukturieren. Das Kind geht vielleicht in die Kita, auf jeden Fall in die Schule. Es sind die ähnlichen Lebensthemen, Bildung, Erwerbstätigkeit und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, ja, dass es wahrscheinlich viele Menschen, wie du schon sagst, miteinander verbindet, weil sie entweder ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder sich zumindest auch über unterschiedliche Erfahrungen austauschen können.
Ja, total.
Und es ist einfach ein Leben, was bei einigen Menschen wahrscheinlich alle Bereiche dominiert. Also wenn ich als Kind schon den Wunsch habe, Nachwuchs zu bekommen, dann drücke ich das aus, indem ich mit Puppen spiele. Wenn ich dann Anfang, Mitte 20 bin, dann ist es auch ein Thema, wenn ich Partner kennenlerne. Und spätestens dann, wenn ich ein Kind habe, wird es ja noch präsenter.
Ja.
Und wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich durchzieht es alle Lebensbereiche und ist damit ein Thema, was viele Menschen miteinander verbindet.
Ja, auf jeden Fall. Und aus diesem Aspekt entspringt dann auch, dass für viele Menschen, die eben bewusst aus diesem System aussteigen wollen, und damit meine ich jetzt noch nicht mal aussteigen im Sinne von auswandern und sonst wo leben oder Digital Nomad sein oder sowas, sondern die einfach sagen, ich habe oft mit Frauen auch gearbeitet, die gesagt haben, ich bin genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich war in der Kita, ich war in der Schule. Es gab immer diese Strukturen und ich habe das gehasst und ich mag das eigentlich gar nicht. Und ich möchte eigentlich freier sein, ja, also muss man natürlich auch gucken, ne, mit dem Job ist man ja auch dadurch manchmal in gewissen Verbindlichkeiten, aber das, ne, gestaltet sich ja heute oftmals auch freier und dann ist oftmals das auch ein Grund, tatsächlich zu überlegen, möchte ich Kinder, weil möchte ich mich bewusst in gewisser Weise wieder in dieses System begeben. Und auch da, es gibt immer Ausnahmen, gibt auch Menschen, die mit Kindern wirklich auch noch viel reisen und auch lange reisen und so weiter. Und auch bei Schule gibt es ja manchmal auch andere Konstrukte, aber das ist die Ausnahme, ne? Und die Regel ist einfach, wer Kinder bekommt, begibt sich, wie du das gerade richtig ausgedrückt hast, wieder in dieses System hinein. Genau. Ja, Ann-Kathrin, ich würde jetzt gerne so ein bisschen mal, also ich glaube, ich könnte noch 100 Jahre mit dir jetzt hier weiter plaudern, aber ich interessiere mich ja genauso und ich bin mir sicher, die Hörerin auch für das Forschungsprojekt. Und erzähl mir doch mal, du hast jetzt eben gesagt, okay, wir wollten, wenn ich es richtig im Kopf habe, wir wollten gern 500 Frauen erreichen und dann haben wir gemerkt, boah, es sind so viel mehr. Wie viele Frauen konntet ihr denn für die Teilnahme gewinnen? Also wie viele Daten konntet ihr erheben?
Genau, insgesamt nahmen circa 1130 Personen als Befragte an der Untersuchung teil. Ich formuliere das bewusst so allgemein, da nicht alle Personen notwendigerweise auch der Zielgruppe angehörten. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, im Mittelpunkt standen Frauen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren, die den Wunsch hatten, keine Kinder zu bekommen und damit ein Leben in Kinderlosigkeit zu führen. Und um diese Zielgruppe zu erreichen, wurden die ersten drei Fragen als sogenannte Filterfragen gestaltet.
Mhm.
Das heißt, Menschen, die aus subjektiver Sicht zum Kreis der Befragten, aber nicht nach den von uns definierten Kriterien dazugehörten, wurden herausgefiltert.
Mhm.
Ich glaube, ich muss an dem Punkt nochmal hinzufügen, dass Forschungsprojekte mal derart gestaltet sind, dass es eine klar umrissene Zielgruppe gibt, die anhand bestimmter Merkmale von anderen sich abgrenzen lassen muss.
Mhm.
Das war auch in unserem Fall so, dass zum Beispiel ein Kriterium das Alter war. Und schlussendlich konnten wir 1100 gewollt kinderlose Frauen im Rahmen dieser Untersuchung zur Thematik befragen.
Wow, das ist eine Menge. Ja. Und ja, was würdest du denn sagen, was sind so, also es gibt bestimmt ganz viele Erkenntnisse, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen die wichtigsten rausfiltern, die ihr, ja, also was sind die wichtigsten Erkenntnisse für dich, die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, das Ziel war ja, wie ich es jetzt schon mal kurz angesprochen habe, die Motive von gewollt kinderlosen Frauen herauszuarbeiten. Und aus den Ergebnissen konnte man herauslesen, dass die Frauen ihren eigenen Interessen nachgehen, ihre Freizeit flexibel gestalten und eben keine zusätzliche Verantwortung für weitere Personen übernehmen wollen. Und diese Antwortmöglichkeiten hatten Zustimmungswerte von 70 bis über 80%. Das heißt, das waren die am häufigsten genannten Gründe und damit auch die Hauptmotive. Daneben gab es auch Frauen, die zum Beispiel nicht gewillt sind, die finanziellen Belastungen hinzunehmen, oder eine Vielzahl sieht sich auch gezwungen, zwischen den Lebensbereichen Familie und Beruf auszuwählen. Mhm. Und mit der Geburt eines Kindes würden sie ja automatisch den familiären Bereich bevorzugen und den Beruf hinten anstellen. Zumindest ist das in sehr, sehr vielen Fällen so.
Ja.
Und aus gesellschaftlicher Sicht sind ja gewollt kinderlose Frauen selbstbezogen, egoistisch oder auch materialistisch. Ich weiß nicht, was hier alles für Eigenschaften teilweise angeführt werden. Aber diese jetzt gerade von mir genannten individuellen Motive und Beweggründe lassen eine derartige Überlegung zunächst einmal zu. Aber in dieser Betrachtung muss ein weiterer ganz wesentlicher Aspekt aus meiner Sicht mit einbezogen werden. Und das ist der Kinderwunsch. Denn mehr als 3/4 der von uns befragten Frauen verspürten weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart den Willen zur Elternschaft. Und vor diesem Hintergrund heißt ja Selbstverwirklichung, die eigenen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse zu realisieren. Und dazu zählt für die Teilnehmerin eben nicht die Familiengründung. Tatsächlich würde es ja mehr überraschen, wenn Frauen trotz des nicht vorhandenen Kinderwunsches Nachwuchs bekommen. Hier stellt sich auch die Frage nach den Konsequenzen für die Mutter-Kind-Beziehung. Das heißt, für mich spiegeln diese Motive keinen grenzenlosen Egoismus wider, sondern einfach nur die im Individuum verankerten Wünsche und auch Ängste.
Ja, und ich finde, also ich finde diese Egoismusdiskussion, also ich weiß, was du meinst, ne? Das ist ja ein häufiger Vorwurf, diese Ich-Bezogenheit und Egoismus und so weiter, der gesellschaftlich Frauen, kinderfreien, gewollt kinderlosen Frauen begegnet. Ich finde aber, wenn man halt diese ganze Egoismusgeschichte mal aus einem anderen Blickpunkt betrachtet, und das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, nämlich die Selbstverwirklichung, und wir davon ausgehen, dass es eben Frauen gibt, die einen manifesten Kinderwunsch haben, schon über einen langen Zeitraum, dann ist letztendlich aus meiner Sichtweise die Realisierung des Kinderwunsches auch eine Art von Selbstverwirklichung. Denn es geht ja am Ende immer, oder nicht am Ende, sondern am Anfang geht es immer um die Frage, wie möchte ich denn eigentlich leben? Und wenn die Antwort ist, ich möchte mit eigenen Kindern leben, in einem ganz klassischen, also ich mache jetzt mal hier, ich möchte in einem Reihenhaus mit 2 Kindern und Hund und meinem Partner und nehme dann irgendwie ein Jahr Elternzeit und gehe dann Teilzeit wieder arbeiten. Also es ist wirklich jetzt ein großes Klischee, das ich hier aufmache, ne? Wenn das mein Wunsch ist und ich das so verwirkliche, dann habe ich doch am Ende des Tages genauso mich selbst erfüllt, mich und meine Wünsche erfüllt, wie wenn ich als kinderfreie Frau sage, ich möchte, weiß ich nicht, die Welt bereisen und ich tue das dann. Ja, nur, dass wir eben in unserer Gesellschaft so darauf gepolt sind, dass eben die Personen, die sich dafür entscheiden, in ihre Selbstverwirklichung, andere Menschen zu involvieren, indem sie für diese anderen Menschen sorgen, halt immer anders und auf eine gewisse Art und Weise als selbstloser angesehen werden,
Ich finde das aber eigentlich ein Missverständnis. Also natürlich könnte man jetzt diese Diskussion aufmachen von Rente und Gesellschaftsvertrag und was auch immer. Das machen wir jetzt nicht. Aber so, ne, also das könnte man jetzt, wenn man das wollte, könnte man so argumentieren. Aber ich finde, wenn wir mal so von dieser reinen Wunscherfüllung ausgehen, so meine eigenen, mein Leben, meine Vorstellung zu erfüllen, dann ist das mit oder ohne Kinderwunsch am Ende des Tages zwei Seiten einer Medaille. So.
Ja. Ich glaube einfach, dass in der Vergangenheit es einen selbstverständlicher, teilweise, ich betone bewusst teilweise, unhinterfragter Bestandteil des Lebens war, ein Kind zu bekommen. Das war einfach, ich würde sagen, eine Tradition, und auch die Politik hat ja in der Vergangenheit, wie auch teilweise noch in der Gegenwart, dieses Lebensmodell mit Kind gefördert durch verschiedene, zum Beispiel finanzielle Anreize.
Ja.
In unserer Gesellschaft ist es verankert, ein Kind zu bekommen, sich fortzupflanzen. Viele sagen ja auch, etwas von sich damit zu hinterlassen, gibt ja eine Vielzahl von Argumenten. Und
ja,
auch eben gerade dieser Vorurteil des Egoismus, mir ist es ganz wichtig, den hier mal aufzugreifen. Denn wenn man jetzt ganz nüchtern auf die Ergebnisse schaut, dann könnte man sagen, das ist Selbstbezogenheit und Egoismus. Aber genau deswegen möchte ich hier den Raum nutzen, um die Ergebnisse zusammenzuführen und aufzuzeigen, nein, wenn wir wirklich mal versuchen, so viel wie möglich der Biografie mitzubetrachten und nicht nur diese Antwort, was sind ihre Hauptgründe, sondern auch weitere Aspekte des Lebens, des Lebensverlaufs, dann wird ein Bild deutlich, was ganz anders aussieht und sehr, sehr wenig bis gar nichts mit Egoismus zu tun hat.
Ja.
Deswegen, ich finde das immer auch schwierig, wenn so in den Raum geworfen wird und man einfach nur sagt, ja, das, das und das sind die Hauptgründe, weil diese Daten allein zwar erst mal eine Aussage treffen, aber ich finde erst mit weiteren Erkenntnissen, wenn man die in Zusammenhang bringt, tatsächlich Aussagen zulassen und, wie ich schon gesagt habe, ein Bild ergeben.
Und du hast ja eben schon gesagt, so, wenn du das eben unter dem Aspekt Kinderwunsch, ist der überhaupt vorhanden oder nicht, wenn du das unter diesem Aspekt betrachtest, gibt es da noch weitere biografische Punkte, die du wichtig findest in dem Zusammenhang?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel die Erfahrung der Herkunftsfamilie finde ich sehr entscheidend. Also aus vorangegangenen Untersuchungen ging auch immer wieder die Annahme hervor, dass kinderlose negative Erfahrungen in ihrer Familie gesammelt haben und daher Eltern eben seltener als Vorbild für die Gestaltung ihres eigenen Lebens betrachten. Und unsere Erkenntnisse aus der Befragung waren, dass die Frauen mehrheitlich, also circa 2/3 in traditionellen Strukturen aufwuchsen. Das heißt, der Vater übernahm die Rolle des Familienernährers, während die Mutter innerhäusliche Tätigkeiten und vereinzelt auch einer Erwerbstätigkeit nachging. Und dieses Rollenmodell in seiner traditionellen, klassischen Form fördert ja die finanzielle Abhängigkeit der Frau. Mhm. Und erstmal ungeachtet davon beschreiben die Frauen ihre Beziehung zwischen den Familienmitgliedern größtenteils als sehr positiv. Sie berichten von Emotionalität und Wärme im Umgang miteinander. Und das würde ja eigentlich die Hypothese von anderen Untersuchungen widerlegen. Gleichwohl ist es aber so, das kann man aus den Ergebnissen entnehmen, dass 2/3 der Frauen sich eben nicht mit dem elterlichen Modell, mit der Art, wie sie Aufgaben verteilt haben, identifizieren und sich stattdessen an anderen Vorbildern orientieren. Diese bewusste Abkehr, die ich hier anspreche, erfolgt, indem sie eben eine partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbs- und Hausarbeit wählen. Das heißt, es geht viel um die Erfahrung, die ich gesammelt habe, und die Frage, ob ich diese wiederholen, also reproduzieren möchte.
Ja. Ja.
Und der Entschluss, einen gegensätzlichen Biografieentwurf zu verfolgen, dient in dem Fall ja als eine Art der Strategie, um die möglicherweise erlebte Abhängigkeit in der Herkunftsfamilie zu vermeiden. Also man kann es teilweise auch als Selbstschutz betrachten, um Erfahrungen, die ich als positiv oder negativ bewerte, eben nicht zu wiederholen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Ich würde aber zusammenfassend sagen, dass dieses so oft thematisierten, in den Raum gestellten negativen Erfahrungen nicht zwangsläufig zutreffen und Frauen nicht Kühle und Abwertung in den Beziehungen erlebt haben müssen, dass sie sagen, ich bekomme kein Kind. Das ist zweifelsohne nicht der vordergründige Aspekt, der sich hier in der Entscheidung beeinflusst.
Und ich finde das auch total interessant mit diesem, dass du so sagst, okay, es geht möglicherweise auch vielen Frauen darum, so zu vermeiden, erlebte Muster von traditioneller Rollenverteilung irgendwie zu wiederholen. Und jetzt kenne ich dazu natürlich keine Daten. Ich fände das aber mal total interessant, so rein von der, also rein von der Herangehensweise und von den eigenen Zielen, das zu vergleichen mit Frauen, die sich für eine eigene Familie entschieden haben, weil ich könnte mir vorstellen, dass es viele Frauen auch gibt, so in meiner Generation oder vielleicht noch ein bisschen jünger, die auch andere Ideen dazu haben, wie sie Familie leben wollen würden, als sie es möglicherweise selber in diesen sehr klassischen, wie du auch gerade sagst, ne, Vater als Familienernährer, Mutter als die Person, die zu Hause alles in Anführungsstrichen managt, leben wollen. Und dennoch aber, glaube ich, schnell so eine Retraditionalisierung dann aber trotzdem einsetzt. So, ne? Also das weiß man ja, dazu gibt es ja tatsächlich auch Untersuchungen, ne? Dass einfach, auch wenn Paare sehr auf einer sehr gleichberechtigten Ebene diese Dinge besprechen und sich vorher überlegen, wie wollen wir das machen, sie dann trotzdem nach Geburt des ersten Kindes in traditionelle Rollenmuster wieder reinrutschen. Ne? Und das irgendwie finde ich so ganz interessant, dass du sagst, ja, das ist eine Art Selbstschutz, weil man natürlich, wenn man sich von vornherein gegen eine eigene Familie im klassischen Sinne entscheidet, automatisch da natürlich das in gewisser Weise vermeiden kann. Wobei es vielleicht auch trotzdem Paare gibt, die traditioneller miteinander leben, auch wenn sie keine eigenen Kinder haben. Ne? Aber also ich will nur sagen, von der Herangehensweise, glaube ich, betrifft es viele Frauen, auch die, die sich für eigene Familie entscheiden, dass sie eigentlich gerne das anders machen würden.
Ja, tatsächlich. Also es geht ja, dieser große Begriff, der hier gerne verwendet wird, ist Care-Arbeit, also Sorgearbeit. Das betrifft ja zum Beispiel die Haushaltsführung. Das heißt, auch Paare ohne Nachwuchs können Hausarbeit partnerschaftlich aufteilen oder auch traditionell. Das ist ja erstmal unabhängig von dem Kind. Wenn allerdings die Geburt eines Kindes erfolgt und das Kind mit dazukommt, dann geht es ja auch um die Betreuung, Erziehung, Versorgung des Kindes. Und wie du das schon gesagt hast, es kommt da meistens zu einer Retraditionalisierung, also zu einer Traditionalisierung beziehungsweise Retraditionalisierung. Das hat viele verschiedene Gründe und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es durch unsere gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit beeinflusst wird, denn es ist einfach so, dass Männer, ich versuche mich zu erinnern, ich glaube 18 oder 19% mehr immer noch verdienen als Frauen. Ja. Das heißt ganz klar, einer muss beruflich zurücktreten, zumindest temporär, und dann wird es die Person sein, wo die finanziellen Einbußen so gering wie möglich sind. Dann sind das einfach zunächst einmal Frauen. Und auch wenn wir die Elternzeit und das Elterngeld haben, ist es ja nach wie vor so, dass zwar immer mehr Männer diese Leistungen in Anspruch nehmen, die Mehrheit, ich glaube so circa 80%, aber in Anführungszeichen nur die 2 Partnermonate in Anspruch nehmen, um auf diese vollen 14 Monate zu kommen. Das heißt, die Frau bleibt zwangsläufig länger zu Hause. Sie hat damit finanzielle Einbußen. Sie hat Schwierigkeiten, auch wieder in den Beruf zu finden. Es ist ja so, dass wir zwar in Deutschland grundsätzlich eine sehr hohe Frauenerwerbsquote haben, aber eben auch ein sehr großer Teil in Teilzeit arbeitet. Und gerade hier dieser Vereinbarkeitsaspekt, den auch zum Beispiel 40% der Frauen genannt haben, so eine ganz zentrale Rolle spielt. Sie haben das Gefühl, ich kann Familie und Beruf nicht vereinbaren, also muss ich mich entscheiden.
Ja.
Und letztendlich, wenn man mal schaut, wenn Frauen länger zu Hause bleiben, sie haben finanzielle Einbußen direkt in diesem Moment, aber auch auf lange Sicht, sie zahlen weniger in die Rentenkassen ein, weil ihr Beitrag sich ja an ihrem Einkommen bemisst, das niedriger ist, sodass sie auch geringere Rentenansprüche haben. Man nennt das dann Gender Pension Gap, also der Unterschied bei den Altersansprüchen. Und da bleiben wir auch nicht nur bei der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern es sind ja dann auch niedrigere Ansprüche auf eine Betriebsrente und geringere private Altersvorsorgen oder geringere Rücklagen, die man da hat. Das heißt, es summiert sich ja über den Lebensverlauf immer weiter auf.
Ja.
Und ja. Ich glaube einfach, dass das so ein großer Grund ist, auch zu sagen, okay, entweder ich gehe vorher mit meinem Partner direkt in eine aktive Auseinandersetzung, aber auch das schützt mich nicht davor, dass es bei der Geburt eines Kindes zu einer Retraditionalisierung kommt.
Ja, ja. Gibt es denn auch Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt, die euch überrascht haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei Frau Anfeld im Büro saßen und die ersten Daten durchgeschaut haben und unsere Augen immer größer wurden. Ganz überrascht haben uns die Ergebnisse im Hinblick auf den Entscheidungszeitpunkt. Denn 2/3 der Frauen haben sich nach eigenen Angaben im Alter von unter 25 Jahren dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen. 42% sogar noch vor Erreichen der Volljährigkeit.
Mhm.
Jetzt wird häufig an dieser Stelle das Argument angeführt, ja, die werden sich später noch umentscheiden, die müssen nur mal noch einen richtigen Partner finden oder. Und natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass sich das hier auch nochmal verändert. Allerdings weist die von uns erfasste Altersstruktur der Teilnehmerin darauf hin, dass diese Entscheidung teilweise schon über Jahre fortbesteht.
Ja.
Das heißt, die Mehrheit der von uns befragten Frauen waren Ende 20 bis Anfang 40 zum Zeitpunkt der Befragung. Und wenn sie vor Volljährigkeit oder im Alter von unter 25 Jahren schon den Entschluss getroffen haben, dann besteht dieser ja bereits seit einigen Jahren.
Ja.
Und je länger diese Entscheidung besteht, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dann nochmal eine Veränderung stattfindet.
Ja. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch total spannend. Ja. Also viele der Frauen, mit denen ich so zu tun habe, die sind ja so, ja, meistens so ungefähr in meinem Alter, bisschen, also ich bin ja 36, manche sind so um die 30, manche aber tatsächlich auch schon ein bisschen älter, also so diese Range. Und das sind natürlich häufig aber Frauen, die eben noch nicht entschieden sind, ne? Und ich denke, für viele Frauen, die eben sich so früh entscheiden, wie eure Daten das einfach hergeben, die haben natürlich einfach auch schon eine lange Reise oft mit dem Thema hinter sich und sind dann häufig schon sehr, ja, sehr lange entschlossen und leben auch schon lange mit der Entscheidung und haben oft da vielleicht auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein einfach entwickelt. Ja.
Ja, uns hat das einfach so überrascht, weil wir ja bisher nur die Daten aus vorangegangenen Untersuchungen hatten und da es tatsächlich der Fall war, dass circa mindestens die Hälfte der Frauen sogenannte Spätentscheiderinnen oder Aufschieberinnen waren, das ist ein Begriff, der häufig gewählt wird, das sind Frauen, die erst so ab Mitte der 30er sich entscheiden oder teilweise auch einfach durch die Art der Lebensgestaltung sich dieser Kinderwunsch immer weiter aufschiebt. Und dem gegenüber haben wir ja sehr viele, ja, sag ich mal, Frühentscheiderinnen anscheinend hier gehabt, die einfach sagen, mir war das früh schon bewusst und ich habe früh für mich eine klare Entscheidung getroffen. Und natürlich kann es sein, dass da nochmal Wechsel stattgefunden haben oder auch Unsicherheiten. Aber das ist ja eine normale Entwicklung. Und deswegen, uns hat es einfach wahnsinnig überrascht, weil diese Zahlen, ich möchte nicht sagen, in einem Widerspruch stehen, aber neue Erkenntnisse zulassen, die bisher noch nicht so bekannt waren.
Spannend, ja. Ja. Und damit lieferst du mir auch wieder ein gutes Stichwort, weil du gesagt hast, das sind Daten oder Ergebnisse, die bisher noch nicht so bekannt waren. Wie würdest du denn so aus deiner Sicht jenseits von eurem Forschungsprojekt diesen Forschungsstand in Deutschland zu bewusst kinderlosem oder auch kinderfreiem Leben beschreiben?
Ja, ich finde, wenn man auf die Forschung zu diesem Thema in Deutschland blickt, dann muss man aus meiner Sicht zwischen zwei, ich würde mal sagen, Bereichen unterscheiden. Denn rund um die Frage, wie groß der Anteil von gewollt kinderlosen Personen innerhalb der Bevölkerung ist, gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen. Zum Beispiel den Mikrozensus. Ich denke, den Zuhörern dürfte der Zensus bekannt sein. Der wird alle 10 Jahre durchgeführt, zum letzten Mal vergangenen Jahres. Und der Mikrozensus ist quasi eine Abwandlung, der wird jährlich durchgeführt und dabei werden 1% der Gesamtbevölkerung befragt. Das heißt, es ist eine kleinere Variante des Zensus. Mhm. Und daneben gibt es zum Beispiel auch noch die Geburtenstatistik, die nicht nur Aussagen über die Zahl der Lebendgeborenen zulässt, sondern in der Folge auch Angaben über die Zahl der kinderlos gebliebenen Frauen zulassen könnte. Ich betone das bewusst so, denn in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart kam es immer wieder zu Ungenauigkeiten in der Datenerhebung, die dann fehlerhafte Berechnungen nach sich zogen, sodass keine verlässlichen Aussagen möglich waren. Mhm. Einige dieser Fehlerquellen wurden behoben, wodurch genauere Berechnungen angestrebt werden können. Aber wenn wir jetzt auf diesen anderen, ich würde sagen, Bereich schauen, also Untersuchungen, welche die Motive von Kinderlosen zum Gegenstand haben, finden diese sich in deutlich geringerer Zahl. Und auch hier gibt es einige Schwierigkeiten. Zum Teil liegen Studien weit zurück. Das heißt, sie spiegeln nicht die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre wider, die zweifelsohne einen sehr bedeutsamen Einflussfaktor darstellen. Und zum anderen wurden teilweise kleinere Befragungsgruppen oder Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgewählt, die keinen thematischen Bezug haben. Also ich erinnere mich an eine Untersuchung, die 2000 Personen innerhalb der Bevölkerung befragte. Das klingt erstmal wahnsinnig groß und ist eine tolle Stichprobe. Allerdings wurde die Gesamtbevölkerung befragt, warum Personen heute keine Kinder bekommen.
Okay.
Und wenn Großväter, Mütter, Personen ganz unterschiedlicher Art, die aber selbst ein Kind haben oder sich auch ein Kind wünschen, hier antworten, werden natürlich die Ergebnisse verzerrt.
Womit wir wieder beim Thema Egoismus wären, gell?
Ja. Womit wir einfach die Realität nicht abbilden können. Wir müssen die Personen fragen, die sich mit dieser Entscheidung auseinandergesetzt haben, intensiver.
Ja.
Und es gibt einfach noch eine Reihe von Forschungslücken. Auch im Rahmen unseres Forschungsprojektes sind Fragen offen geblieben, beziehungsweise haben sich neue ergeben, die eine Grundlage für weitere Untersuchungen legen.
Mhm. Könntest du da näher drauf eingehen, was genau du damit meinst? Also was sind das für Themen, also jetzt unabhängig von eurem Forschungsprojekt, wo du sagst, oh, das wäre echt spannend, das nochmal anzugucken in dem Kontext?
Mir fällt da als erstes das Thema Kinderlosigkeit bei Männern ein. Wir haben da schon drüber gesprochen und es ist einfach so, dass die Forschung ganz klar sagt, da liegen kaum Daten vor. Erstmal generell zu dem Thema generatives Verhalten bei Männern, Thema Kinder und so weiter. Man weiß, dass bei Männern der Kinderwunsch anders entsteht, also nicht schon wie bei Frauen früh in der Kindheit und Pubertät, bei Männern meistens erst so, wenn sie die erste Partnerin haben, als es dann eher ein Thema wird. Und dazu gibt es einfach kaum Untersuchungen. Und das ist ein Bereich, den ich auch sehr spannend finde, wo man sagt, okay, wir haben jetzt die Erkenntnisse grobe Erkenntnisse, wie das bei Frauen sich gestalten kann. Wie sieht es denn bei Männern aus?
Mhm.
Also grundsätzlich, natürlich haben sie auch diesen Weg, ich werde geboren, ich gehe vielleicht in die Kita, in die Schule und so weiter. Aber das heißt nicht, dass sich das Thema hier genauso entwickelt und genauso gestaltet ist. Es kann ganz anders gelagert sein. Und dafür gibt es einfach viel zu wenige Untersuchungen und Erkenntnisse, um überhaupt verlässliche Aussagen treffen zu können. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich auch mal dieser Gruppe zu widmen.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, da würdest du dir Forschung wünschen in diese Richtung. Gibt es sonst noch etwas, was dir einfällt?
Ja, also wenn wir mal bei unserer Forschung bleiben, dann auf jeden Fall dieses Thema, warum sich Frauen so frühzeitig entscheiden. Jetzt haben wir festgestellt, dass es ein deutlich größerer Anteil ist als erwartet. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Grund zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mit einem Fragebogen gearbeitet. Vielleicht kann man auch nochmal im Rahmen von Interviews genauer herausfinden, wie sich bei Frauen so dieser Weg zur Entscheidungsfindung gestaltet hat. Warum es eben schon in der Kindheit und Jugend stattgefunden hat und nicht erst später. Gab es da biografische Faktoren oder was waren einfach Anlässe und Gründe zu sagen, ich möchte mich jetzt schon festlegen?
Mhm. Mhm. Interessant, ja, Total spannend. Aber du bist ja sowieso noch gut unterwegs, denn es ist ja so, dass das Forschungsprojekt, an dem du mitgewirkt hast, jetzt auch als Buch veröffentlicht wird im Springer Verlag, wie du mir erzählt hast. Und dazu gratuliere ich dir natürlich. Es ist wirklich total, ja, einfach total großartig, dass du das erreicht hast. Und erzähl uns doch mal, wie kam es dazu und was bedeutet es tatsächlich für dich?
Ja, erstmal vielen Dank. Wir haben uns ja zunächst erstmal theoretisch mit dem Thema Kinderlosigkeit auseinandergesetzt, geschaut, wie die Literatur und Studienlage diesbezüglich aussieht. Aber welches Interesse an der Thematik besteht und welche Tragweite damit verbunden ist, wurde erst im Zuge der Untersuchung offensichtlich. Einerseits daran, wie viele Frauen tatsächlich an der Befragung teilnahmen, und andererseits auch an den Antworten im Anmerkungsteil am Ende des Fragebogens, wo die Teilnehmerinnen, sofern sie das wollten, noch ein paar Zeilen verfassen konnten. Und dort fand sich natürlich auch Kritik, aber auch positive Rückmeldungen, die uns dann veranlasst haben, über eine Publikation nachzudenken und in Kontakt mit verschiedenen Personen zu treten. Und glücklicherweise hat der Springer Verlag zugesagt, das Projekt zu realisieren, worüber wir natürlich absolut erfreut sind. Und im Spätsommer soll dann das Buch erscheinen. Ja, was bedeutet das für unsere Forschungsarbeit? Es bedeutet, dass die Thematik die Aufmerksamkeit bekommt, die es benötigt. Denn aus meiner Sicht kann sie helfen, Vorurteile auszuräumen und hoffentlich auch eine Akzeptanz für diesen Lebensentwurf innerhalb der Bevölkerung zu erreichen, beziehungsweise einen ersten Schritt dahin zu machen. Denn mir geht es erstmal um eine intensivere Auseinandersetzung mit den in unserer Gesellschaft verankerten Rollenbildern. Denn immer noch fühlen sich Frauen unter Druck gesetzt, den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen und das womöglich ungeachtet ihrer eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und ich finde, hier muss sich ein Verständnis entwickeln für die ganz vielfältigen Gründe, die zu einer derartigen Entscheidung führen können. Und ich würde gerne diesen Moment auch nochmal nutzen, um zu sagen, es kann natürlich sein, dass sich Sie, liebe Zuhörerin, jetzt bei dem einen oder anderen Motiv oder Grund nicht wiedergefunden haben. Das ist auch vollkommen normal, denn es ging natürlich darum, so viel wie möglich Frauen zu befragen und einen Überblick zu bekommen. Aber diese Studie kann nicht im Detail die individuelle Lebenswirklichkeit widerspiegeln, wenngleich wir versuchen, natürlich einen Überblick zu geben.
Ja. Ja, das ist sicherlich schön, dass du das so auch nochmal jetzt gesagt hast, ne? Also das ist ja, wie du auch sagst, also ich erlebe das auch so, dass wirklich die Frauen, mit denen ich in Kontakt bin, sei es jetzt im Gespräch, über Social Media oder auch in meiner Arbeit, natürlich sind bestimmte Dinge, die sich ähneln irgendwie, und trotzdem ist wirklich jede Frau so individuell und jede Lebenswelt ist so individuell. Deswegen finde ich das jetzt auch nochmal total wichtig, dass du das so gesagt hast. Und ja, grundsätzlich, also wie gesagt, ich finde es großartig. Ich fand es schon im letzten Jahr großartig und habe mich total darüber gefreut irgendwie, weil ich einfach den Eindruck habe, dass so ein paar Dinge in Bewegung kommen, gerade so rund um dieses Thema, und dann passte das da irgendwie so rein, dass ich dachte, ach, wie cool, und jetzt, ne, wird sich das irgendwie auch nochmal angeschaut, so auf einer wissenschaftlichen Ebene, und wie ich höre, bist du oder seid ihr da ja irgendwie auch noch weiter dran, ne, und es gibt jetzt diese Publikation, und das finde ich einfach wirklich, wirklich total schön, und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du ja gesagt hast, hier heute in den Podcast zu kommen und uns ein bisschen darüber zu berichten und auch so ein paar Insights zu geben und mit reinzunehmen. Also ich fand das super interessant, und da möchte ich dir auch nochmal danken an der Stelle, also einmal für eure Arbeit, also bitte auch stellvertretend jetzt an Frau Rahnfeld nochmal, und dass du heute hier warst, liebe Ann-Kathrin.
Ich glaube, ich muss mich umso mehr bedanken, denn du hast unsere Untersuchung so unterstützt auf zwei Arten. Du hast den Link geteilt, mit deiner Community nochmal darauf hingewiesen, und das hat mit ermöglicht, dass wir überhaupt so eine große Rücklaufquote hatten, so viele Frauen, die teilgenommen haben. Und mein zweites Dankeschön richtet sich eigentlich daran, dass du uns jetzt gerade nochmal den Raum gegeben hast, darüber zu reden. Denn ich finde, wissenschaftliche Untersuchungen sind wahnsinnig wertvoll, aber sie sind in ihrer Wirkung einfach so wahnsinnig beschränkt, wenn sie nicht besprochen und diskutiert werden.
Ja.
Und wie können wir Veränderungen erreichen, wenn wir nicht darüber reden?
Ja, voll. Genau, also Ann-Kathrin, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich bin ganz gespannt, was wir von dir, von euch noch hören werden, was da noch so kommt. Und vielleicht bist du irgendwann mal wieder hier und erzählst uns von weiterführenden Untersuchungen oder so. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und dann, ja, wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch eine gute Zeit und bis bald.
Ich dir auch. Tschüss.
Das war's für heute im Child Free Coffee Club Podcast. Ich hab's total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonnier auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child Free Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder meinen Instagram-Kanal @sina-scheithauer. Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.